und Friede von dem, der da war und der da ist und der da kommt, unser Herr Jesus Christus. Amen. Ich möchte mit dieser Formel beginnen, denn das soll den Rahmen setzen für diese Predigt, denn es geht gleich recht hoch her. Ich erzähle euch von einem Mann, der vor knapp 3000 Jahren gelebt hat, und steige ein mit einem Zitat von ihm, das ganz schlicht daherkommt und so dramatisch ist. Es ist genug. Es ist genug, Gott. Ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ich habe dich voll. Es ist genug. Mir reicht es. Dieser Mann Gottes wirft das Handtuch. Er quittiert seinen Dienst. Er sagt, ich habe mich jahrelang abgemüht, habe viel gearbeitet im Reich Gottes, wie wir Frommen sagen, aber jetzt ist es genug. Ich höre auf. Wir haben das oft nicht vor Augen, wenn wir an Elia, an Jesaja, an Mose, an diese großen Männer Gottes denken. Wir haben manchmal so das Gefühl, wer es in die Bibel schafft, der hat es eh geschafft. Das ist wie so ein kleines Guinness-Buch der Rekorde, da hineinzukommen. Da gehört man zu den Big Five dazu. Aber so ist es natürlich nicht. Die Bibel bildet Menschen wie du und ich ab. Ungeschönt, Licht und Schatten, gute und schlechte Zeiten dieser Personen. Und so nehmen wir zuerst zur Kenntnis, dass Elia ein ganz normaler Mensch ist, wie du und ich, soweit es hier normale Menschen gibt. Ich bin es nicht ganz. Ich habe meine Macken und meine Treffer, aber wir sagen mal normaler Mensch dazu, der Höhen und Tiefen erlebt hat. Und der einfach nicht schweigen kann bei dem, was er wahrnimmt in seiner Zeit. Er sieht nämlich einerseits das Werben Gottes. Er sieht, wie Gott um sein Volk Israel ringt. Wie Gott sich überlegt, dass sein Volk wieder auf die Spur kommt. Er weiß, vor Jahren haben seine Vorfahren einen Bund mit Gott gemacht, einen Vertrag mit Gott gemacht. Gott, du sollst unser König sein, wir wollen dir folgen, wir schreiben das nieder, du sollst uns Gebote geben, wir wollen keinen menschlichen König, du sollst es sein. Und er sieht auf der anderen Seite, was daraus geworden ist. Ein paar Jahre später, ein paar Generationen danach. Er sieht, keiner schert sich mehr um Gott. Keinen interessiert mehr, was Gottes Anliegen sind. Und so kommt er an den Punkt, dass er sagt, mir reicht's. Ich bin verzehrt. Ich habe gegeben, was ich kann, aber jetzt ist es genug. Vielleicht kennen wir das ein wenig, dass wir denken, der christliche Glaube hat schon was Angestaubtes. Bisschen was Biederes. So, die Generationen vor uns haben das ja vielleicht noch geglaubt, aber wir mit den heutigen Erkenntnissen. Und wir kennen unser Umfeld, wir wissen die Gesellschaft, in der wir leben, und schielen immer wieder oder merken, wie unsere Gesellschaft tickt. Wenn ich euch sage, das Stichwort Feng Shui gebe. Was denkt ihr da? Feng Shui? Manche kennen es gar nicht. Doch. Wir kennen es natürlich alle, die Begriff. Ne? Da geht es um eine Balance, um eine Einrichtung, um eine Lebensgleichheit. Und es hat gute Dinge. Und es ist durchaus wertvoll, sich damit auseinanderzusetzen. Aber dahinter steckt, man will einer Gottheit, einer unbekannten Gottheit, die will man zufriedenstellen, indem man diese Reinheit lebt. Und ähnlich war es damals zu Elias Zeiten. Seine Menschen um ihn herum, seine Gesellschaft hat sich ausgestreckt, hat geschielt. Was gibt es sonst noch? Wir kennen unseren Gott, okay, den kennen wir, meinen wir zumindest. Aber da gibt es zum Beispiel den Baalskult. Hochinteressant. Viele Länder drumherum haben sich dem verschrieben. Das Spannende ist ja, das ist eine Fruchtbarkeitsgöttin, also sexuelle Freizügigkeit per religiösem Gesetz. Hat was. Und er hat gemerkt, wie er so gegen diese Mühlen ankämpft, wie Menschen direkt in seinem Umfeld sagen, das ist viel interessanter, mit diesem Gott zu sympathisieren. Ja, wir kennen unseren Gott, wir wollen das auch nicht über Bord schmeißen, aber der Baalskult, der hat schon was. Ich schwenke zu unserer Zeit, wir kennen alle diese fetten Buddhas, manche haben sie im Garten, manche im Wohnzimmer. Das ist uns nicht ganz fremd. Und wer heute Buddha zitiert, der gilt als modern. Zumindest als aufgeschlossen, als intellektuell kann er mitreden. Und auch in unserer Zeit sind viele Einflüsse von anderen Religionen, die es geschafft haben, einen gewissen Stand in unserer Gesellschaft zu kriegen. Und Elia kommt an den Punkt und sagt, wie lange wollt ihr das noch machen? Wie lange wollt ihr noch nach beiden Seiten hinken? Entscheidet euch, meinetwegen für Baal, aber entscheidet euch. Dieses Hin und Her, es ist nicht mehr auszuhalten. Was mir in letzter Zeit oft begegnet ist, das Universum meint es gut mit dir. Kennt ihr das? Das Universum meint es gut mit dir oder mit mir. Auch was salonfähig geworden ist. Da gibt's irgendwas im Universum, das will man schon gar nicht mehr so in Abrede stellen, aber das hat nichts mit einem persönlichen Gott zu tun, so wie die Bibel uns ihn beschreibt, der jedes Haar auf meinem Haupt gezählt hat. Merken wir den Unterschied, was da an persönlicher Beziehung möglich oder eben nicht möglich ist. Und gegen diese Tendenzen steht Elia. Und so kommt es zu einem großen Kräftemessen, zu einem großen Showdown auf dem Berg Karmel. Und wir kennen vielleicht diese Geschichte. Auf der einen Seite 450 Baalspriester, auf der anderen Seite Elia. Und Elia fordert das Volk heraus und sagt, jetzt wollen wir es mal wissen. Und er sagt zu den Leuten, wir bringen ein Opfer. Damals war es so, ein Stier wurde geschlachtet. Er lässt zwei Stiere kommen und sagt zu den Baalspriestern, sucht euch einen aus. Ihr wählt und dann bereitet alles vor. Schichtet Holz auf, macht alles so wie immer, bis genau zu dem Moment, wo ihr es anzünden würdet. Und da stoppt. Und dann betet mit allem, was ihr habt, zu eurem Gott, zu Baal. Und dann schauen wir mal, was passiert. Und auf der anderen Seite werde ich dann alles herrichten. Stier aufschichten, teilen, was man eben gemacht hat, das Holz aufschichten. Und ich warte auch genau zu dem Moment, wo es angezündet wird. Und auch ich bete um Feuer vom Himmel. Wahnsinn, oder? Lasst euch mal darauf ein, was da für ein Glaube dahinter steckt. So aufzutreten. Und wir wissen, wie die Geschichte weitergeht. Die Baalspriester haben alles gegeben, gesungen, getanzt, gebetet, sich am Boden hingeschmissen, sich geritzt, alles, alle Rituale, alle Register gezogen und nichts ist passiert. Und Elia geht noch einen Schritt weiter und er verspottet sie und war noch nicht an der Reihe. Und er macht sich lustig über sie und dann kommt er an die Reihe. Und er betet zu Gott und es entzündet sich das Feuer und das Opfer brennt. Gott zeigt seine Macht, seine ganze Größe und der ganze Berg wird eingehüllt von Gottes Kraft und von Gottes Größe. Und jeder kann sehen, mit seinen Augen sehen, mit seinen Ohren riechen, oder mit den Ohren hört man, glaube ich, mit seinen Ohren das Bratzeln des Feuers hören, mit der Nase riechen, wie der Dampf weggeht. Und vielleicht sagst du jetzt, wenn ich sowas erleben würde, dann, wie geht dein Satz weiter? Wenn ich das Feuer von Gott so erleben würde, dann, traut sich jemand einen Vorschlag machen, wie der Satz bei ihm weitergehen würde? Dann würde ich auf meine Knie fallen, auf jeden Fall. Dann wären meine Alltagsherausforderungen, die wären erledigt, die wären gegessen. Ich würde durchgehen wie heißes Messer durch Butter. Das wäre, wenn ich sowas erleben würde, dann wird es nichts geben, was mich bremsen könnte. Keine 24 Stunden später erhält Elia eine eidesstattliche Erklärung, nenne ich es mal, von der Frau des Königs, Isabel, dieser Furie. Es war kein Dankeschreiben. Sie hat nicht gesagt, Elia, du hast unser Volk gerettet, du hast uns auf Spur gebracht, lass uns miteinander essen, komm zum Dinner ins Königshaus, da leiten wir eine neue Zeit ein. Nein, es war eine knallharte Morddrohung. Sie hat gesagt, so wie es meinen 450 Baalspriestern ging, so wird es dir auch gehen. Du bist ein toter Mann. In 24 Stunden wirst du nicht mehr leben. Und Elia packt die Angst. Ihn schüttelt, er verliert seinen Glauben innerhalb von Minuten, wie ein Schneeberg zerschmilzt in der Sonne. Und er rennt und rennt und rennt davon. Er sieht nur noch diesen einen Ausweg, Flucht. Alles abzubrechen, davon zu laufen. Und er rennt über Landesgrenzen hinweg, rennt zur Wüste, rennt in die Wüste hinein, bis er nicht mehr kann, bis er vollkommen erledigt ist und unter einem Ginsterbusch liegt und ruft, Gott, lass mich sterben. Es ist genug. Da sind wir an diesem Punkt. Es ist genug. Alles umsonst, mein ganzer Dienst, jahrelang. Und jetzt werde ich zum Staatsfeind Nummer 1 erklärt. Ich musste bei der Vorbereitung zwangsläufig an Alexei Nawalny denken. Es wird von großen Herrschern oder von mächtigen Menschen nicht lange gefackelt. Da wird einfach entschieden und dann gibt es die Person nicht mehr. Elia wurde im ganzen Land gesucht und er musste sich verstecken, denn der Arm des Königs war auch damals schon lang. Nicht erst seit der Pandemie wissen wir, dass viele Menschen um uns herum und wir selber auch immer wieder an dem Punkt sind. Es ist genug. Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Und da meine ich jetzt nicht nur die Leute, die sozial schwach sind, die Schulschwänzer, die es eh zu nichts bringen, die irgendwie immer am Rande der Gesellschaft sind, sondern wir merken, dass viele Menschen, wenn man nachfragt, an dem Punkt sind und sagen, mir reicht's eigentlich, ich brauche nicht mehr viel, dann bin ich ausgenockt. Und ihr Lieben, die Wüste, in der Elia war, die Wüste Negev, die hat viele Gesichter. Es gibt diese Beziehungswüsten, wo wir drinstecken und sagen, da geht nichts mehr. Es ist genug, ich bin hier ausgetrocknet. Oder wir stehen in Arbeitsverhältnissen, wo der Arbeitsdruck groß ist, wo die Kollegen Stress machen, der Chef Stress macht. Und wir sagen, es reicht, ich will nicht mehr, es ist genug. Wir haben unsere verschiedenen Lebenssituationen finanzieller Art. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Der Finanzdruck durch die Inflation, durch das, was die letzten Jahre passiert ist. Es ist genug. Ich lege mich unter dem Ginsterbusch und sage, Gott, irgendwann muss ich, so hat es Elia gesagt, irgendwann muss ich sterben. Warum nicht jetzt? möchte euch den Text vorlesen oder uns. 1. Könige 19. Ahab erzählte Isabel alles, was Elia getan und wie er die Propheten mit dem Schwert umgebracht hatte. Da schickte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm ausrichten, die Götter sollen mich strafen, wenn ich morgen um diese Zeit dein Leben nicht einem von ihnen gleich mache. Da packte Elia die Angst und er lief um sein Leben. Als er nach Beersheba kam, das zu Juda gehört, ließ er seinen Diener dort zurück und ging eine Tagesreise weit in die Wüste hinein. Dann setzte er sich unter einen einzelnen Ginsterstrauch hin und wünschte sich zu sterben. Jetzt ist es genug, Jahwe, sagte er. Nimm mein Leben von mir. Ich bin auch nicht besser als meine Väter. Dann legte er sich hin und schlief unter dem einsamen Ginsterbusch ein. Da rührte ihn auf einmal ein Engel an und sagte, steh auf und iss. Als Elia sich umschaute, sah er neben seinem Kopf ein Fladenbrot, das auf heißen Stein gebacken war. Das war die erste Steinofenpizza. Und einen Krug Wasser. Er aß und trank und legte sich wieder hin. Doch der Engel Jahwes kam noch einmal und weckte ihn. Steh auf und iss, sagte er, du hast einen weiten Weg vor dir. Er erhob sich, aß und trank und machte sich auf den Weg. Die Speise gab ihm so viel Kraft, dass er 40 Tage und Nächte hindurchgehen konnte, bis er zum Gottesberg Horeb kam. Er ging in die Höhle dort und legte sich schlafen. Plötzlich kam das Wort Jahwes zu ihm. Was machst du hier, Elia? Mit ganzem Eifer habe ich mich für dich, Jahwe, dem allmächtigen Gott, eingesetzt, sagte er. Die Israeliten haben den Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert erschlagen. Ich allein bin übrig geblieben. Nur ich allein. Und jetzt wollen sie auch noch mich umbringen. Da sagte Jahwe, geh hinaus und stell dich auf den Berg vor mich hin. Pass auf, Jahwe wird an dir vorübergehen. Da kam ein heftiger Sturm auf, der Felsen aus dem Berg riss und vor Jahwe zerschmetterte. Doch Jahwe war nicht im Sturm. Nach dem Sturm bebte die Erde, aber Jahwe war nicht im Beben. Nach dem Erdbeben ein Feuer, doch Jahwe war nicht im Feuer. Nach dem Feuer der Ton eines dahinschwebenden Schweigens. Tolle Formulierung. Als Elia das hörte, verhüllte er sein Gesicht mit einem Mantel und stellte sich in den Eingang der Höhle. Da fragte ihn eine Stimme, was machst du hier, Elia? Er sagte, mit ganzem Eifer habe ich mich für Jahwe, dem allmächtigen Gott, eingesetzt. Denn die Israeliten haben den Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert erschlagen. Ich allein bin übrig geblieben, nur ich allein. Und jetzt wollen sie auch mich noch umbringen. Da sagte Jahwe zu ihm, geh den Weg durch die Wüste wieder zurück. Jetzt lasse ich ein paar Verse aus, den letzten noch 18. Ich habe 7000 in Israel übrig gelassen, die sich nicht vor Baal hingekniet und sein Bild nicht geküsst haben. Ich habe 3 kurze Punkte aus dem Text. Wie gesagt, die Geschichte ist fast 3000 Jahre alt. Es sind viele Dinge dabei, die ein bisschen schräg und crazy vielleicht für uns erscheinen. Aber wir können was mit herausnehmen. Und deswegen stehen solche Geschichten in der Bibel. Weil es eben nicht darum geht, all den Geschichten nachzutrauern oder große Gottesmänner zu finden, sondern weil es darum geht, die Prinzipien Gottes, die sich hinüberretten in unsere Zeit, die Gültigkeit haben für Ewigkeit, daraus zu erkennen. Und deswegen 3 Punkte. Gott hilft uns durch seine Fürsorge. Gott hilft uns durch seine Seelsorge. Und Gott hilft uns durch seine Vorsorge. Also da liegt Elia. Wir haben es gesagt, er will nur noch sterben. Er legt sich schlafen und dann stupst ihn der Engel An dem Punkt habe ich mir gedacht, stups mal deinen Nachbarn, weck ihn mal auf. Mach das mal, wird da mal ein bisschen was hören und sehen. Er wird geweckt, der Elia. Und wir brauchen das manchmal. Wir müssen uns wecken lassen aus unserem Normalen, aus unseren Denkmustern, aus dem, ihr habt ja gehört, wie der jammert, der Elia. Obwohl er jetzt nochmal Kraft hat, ist er immer noch zutiefst verzweifelt. Und der Engel sagt zum Elia kein Wort des Vorwurfs. Nehmen wir das bitte mit, Gottes Fürsorge. Er sagt nicht, Mensch Elia, du hast doch gesehen, wie ich Feuer vom Himmel geschickt habe. Was soll das? Wieso bist du so schwach? Nein, kein Vorwurf. Elia will sterben, will aktiv Sterbehilfe und kriegt Lebenshilfe, Lebensmittel, Wasser und Brot. Das ist das Lebens. Darum, das, wenn wir haben, dann verhungern wir schon nicht. Er hätte natürlich sagen können, was soll das Gott? Ich verzehre mich hier über Jahre und jetzt willst du mich mit so einem schmalen Wasser- und Wüstenpicknick abspeisen und denkst, ich komme wieder auf Spur, ich mache wieder weiter wie vorher? Ah. Gott sagt, und das ist das, was ich so euch als einen Punkt weitergeben will. Gott sorgt oft mit bescheidenen Mitteln. Aber da ist Kraft drin. Der kann 40 Tage lang marschieren mit dieser Mahlzeit. Das reicht aus. Gott sorgt oft mit bescheidenen Mitteln. Wir denken vielleicht, naja, jetzt ein großes Mahl mit Ende und Nachtisch und Wein und was weiß ich. Aber dann gibt's nur die kleine Pizza und das Wasser dazu. Aber ihr Lieben, Gottes Versorgung, schreiben wir uns das hinter die Ohren, Gottes Versorgung reicht aus. Und wenn es auch noch so sparsam daherkommt, da ist Power drin, da ist Kraft drin, die uns jetzt auf jeden Fall weiterhilft. Gottes Fürsorge. Und 2000 Jahre Kirchengeschichte hat es ja auch gezeigt. Und wir wissen, die alten Geschichten ziehen immer rote Fäden ins Neue Testament. Und wenn Jesus sagt, das ist mein Leib, der für euch gegeben ist, das ist mein Blut, das für euch vergossen ist, dann nimmt er diese Gedanken mit auf und sagt zu uns heute, wenn du jetzt hier sitzt und sagst, das ist eine old story, die ist 3000 Jahre alt, was will ich damit? Dann sage ich dir, Jesu Botschaft bringt das in unsere Zeit. Weil er sagt, wenn du an mich glaubst, wenn du meine Tat annimmst am Kreuz, dann gilt für dich mein Blut und mein Leib, der für dich gegeben ist. Und wenn du am Ende bist, wenn du nicht mehr willst und wenn du Sorgen hast, Nöte, welcher Art auch immer, dann beruf dich darauf, weil da ist so viel Kraft drin, das willst du gar nicht, das kannst du gar nicht denken vorher. Zweiter Punkt, Gottes Seelsorge. Wir haben ja gelesen, er wird gestärkt mit der Mahlzeit, ist 40 Tage nonstop unterwegs und dann muss er wieder schlafen, schon wieder nach 40 Tagen, sucht sich ein dunkles Plätzchen in der Höhle. In der anderen Übersetzung steht es sogar noch besser da, sagt Gott zu ihm, komm heraus aus deiner Höhle. Das ist der seelsorgerliche Anspruch. Also nicht aus irgendeiner Höhle, sondern aus deiner selber, in der du dich verkrochen hast. Denn wir hören ja Elia, wie er zu Gott sagt, obwohl er jetzt das zweite Mal oder diese Stärkung erlebt hat, alle sind tot, umgebracht, ich bin der Einzige, ich habe mich so verzehrt, nur noch ich, also ich lese es euch, ich krieg's gar nicht her so. Ach Herr, du allmächtiger Gott, mit welchem Eifer habe ich versucht, die Israeliten zu dir zurückzubringen? Denn sie haben den Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten ermordet. Nur ich bin übrig geblieben, ich allein. Und nun trachten sie auch mir nach dem Leben. Ganz streng formuliert, Mensch, ist das eine Mitleidstour? Ist der im Selbstmitleid versunken? Jetzt erlebt der Gott mehrfach und er ist noch nicht zufrieden und er wird von Gott seelsorgerlich angesprochen. Ich finde es großartig. dass Gott einerseits keinen Vorwurf macht und ihn dann hier noch wirklich anspricht und sagt, komm heraus aus deiner Höhle. Und jetzt obacht, Elia, ich gehe an dir vorüber. Ich zeige jetzt auch nicht nur Feuer vom Himmel, ich gebe nicht nur Kraft für 40 Tage aus dem bisschen Brot und Wasser, sondern jetzt gehe ich an dir vorüber. Und das ist eine Story, die ist einfach nur crazy. Also, die lesen wir, ich habe es euch vorgelesen. Und die Essenz vielleicht, die wir da draus nehmen können. Gott weiß, was wir brauchen. Und wenn wir rauskommen und ihn suchen, wenn wir uns aufmachen, um sein Wort zu studieren, wenn wir uns aufmachen, um Gemeinschaft zu suchen, Gemeinschaft der Heiligen, so wie wir es hier sind, dann geht Gott immer wieder an uns vorüber und sehr facettenreich, laut und wild und kraftvoll. Letztendlich hat Elia in seiner Situation diese Stille, wie hieß der Begriff? Dahinschwebendes Schweigen. Das hat ihn Elia in diesem Lebensmoment erreicht. Gottes Licht ist immer heller als unsere Finsternis. Und wir wissen, wie viel Trost ein paar richtig gesetzte Worte sind. Auch von Menschen, die uns trösten, wenn die passen, wenn die den Ton treffen, wenn die richtig ausgesprochen sind, dann gibt es einen tiefen Trost. Wie viel mehr tröstet Gott? Ich hätte euch jetzt am liebsten 17 Trostworte mitgebracht und einfach vorgelesen. Ich habe es auf 2 geschafft. Eins aus dem Alten und eins aus dem Neuen Testament. Und auch wenn du schon oft gehört hast, Gottes Wort ist unvergänglich, hat die gleiche Kraft. Und ich weiß nicht, wo du gerade stehst, aber nimm das für dich. In Josua 1, 5 und 6, Gott spricht, ich will dich nicht verlassen, noch von dir weichen. Sei getrost und unverzagt. Und in 2. Timotheus 1, 7, denn Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Vielleicht sagst du jetzt, die kenne ich schon, die helfen auch nicht. Dann sage ich dir, Jesus hat diese Worte allzeitgültig gemacht, hat sie in Stein gemeißelt, gesagt, diese Worte haben Kraft. Und es liegt an dir, an mir, an uns, wenn wir sie nur oberflächlich betrachten können, wenn wir nicht eindringen können. Und der Tipp ist eigentlich, setz dich diesen Worten immer wieder aus. Lese sie, meditiere sie. Diese Worte, da steckt Kraft für 40 Tage, ist einfach so der nächste Zeitabschnitt. Da steckt Kraft für den nächsten Zeitabschnitt drin. Und der letzte Punkt, Gottes Vorsorge. Also in schwierigen Zeiten wünschen wir uns ja, dass Gott uns herausnimmt. Dass wir sind in einer schwierigen Situation und wir sagen, ja Gott, du kannst dir alles, nimm uns einfach heraus aus der Situation, dass ich die nicht durchleben muss oder nicht nochmal durchleben muss. Elia war in einer ähnlichen Situation. Er kennt das Königshaus, er kennt Isabel, er kennt diesen Ahab, ihren Mann, der ja so eine schwache Persönlichkeit war. Er kennt das Umfeld dort und Gott schickt ihn ja genau wieder dorthin. Er sagt, ich stärke dich jetzt und dann gehst du wieder zurück. Gottes Vorsorge. Und wir wünschen uns, nee, da will ich nicht mehr zurück. Lass mich da jetzt in der Wüste, du versorgst mich immer mit Pizza und Wasser und dann wird es schon. Wenn Gott Vorsorge betreibt, dann macht er das auf eine ganz tolle Art und Weise. Denn Elia hat bisher gedacht, er ist der Einzige. Ich bin der Einzige, sagt er. Alle sind umgekommen. Und Gott sagt, ihr habt den letzten Vers gelesen, 7000 Menschen haben ihre Knie nicht gebeugt, haben die Statue nicht geküsst. Die sind da. Du musst nur deinen Blick öffnen. Und übertragen auf uns heute, auf unsere Zeit, heißt es Gemeinschaft der Heiligen. Der Begriff ist bei dir schon mal gefallen heute, Doris, im Lobpreis. Das ist es wirklich, Gemeinschaft der Heiligen. Und wir könnten wieder sagen, ja, die kleine Schar hier, schau dir doch die Typen an. Aber Gott sagt, das ist genug, was ich euch uns anbiete, wenn ihr in diese Gemeinschaft ernsthaft eintaucht, dann ist es genug. Gemeinschaft der Heiligen heißt Leben miteinander teilen. Wir machen Kleingruppen, wir machen Gottesdienste, wir bieten nach dem Gottesdienst ein Gebet an. Gemeinschaft der Heiligen heißt, sich nicht zu entziehen, sondern sich mit reinzugeben in dem Wissen, dass Gott hier einen Segen drauflegt und sagt, ihr könnt euch selber gegenseitig ermutigen. Ihr könnt euch selber den Trost zusprechen, den ihr persönlich vielleicht gerade nicht empfangen habt. Deswegen Gemeinschaft der Heiligen. Ich habe 7000 Leute übrig gelassen, damit du merkst, Elia, du bist längst nicht allein. Ich habe doch ganz andere Möglichkeiten. Gottes Fürsorge, Gottes Seelsorge und Gottes Vorsorge. In der Predigtvorbereitung habe ich mit meiner lieben Frau auch immer wieder darüber gesprochen und sie hat gesagt, sie hat noch einen Impuls dazu. Christiane, jetzt ist es your time. Fass das Mikro.
Ja, danke. Danke. Könnt ihr noch? Geht da noch ein kleines bisschen was rein? Ich bitte dich, Herr. Malu, wo dir die Gitarre runtergefallen ist, wusste ich, das ist prophetisch. Ich habe in dem Moment gewusst, das ist Gott rüttelt, Gott will uns aufrütteln. Das ist sofort durch so mein Geist, wo dir die Gitarre runter ist. Und du, Uli, hast das Gleiche noch einmal gesagt vorhin. Rüttelt euer Nachbarn. Könnt ihr euch noch dran erinnern? Ich möchte euch teilhaben lassen. Ich möchte euch weitergeben, was Gott letzten Sonntag im Lobpreis von seinem Herzen ein Stück von seinem Herzen auf mein Herz gelegt hat. Und das möchte ich euch jetzt weitergeben. Der Kernsatz war immer wieder, ich Gott, ich Jesus, ich Heiliger Geist, ich ringe um euch. Ich bin mitten unter euch. Siehe, ich ringe um euch. Ich habe es vollbracht. Er hat es vollbracht an seinem Kreuz. Und ihr könnt dem nichts mehr hinzufügen. Es ist alles schon fertig. Und ich bin ein eifersüchtiger Gott. Es ist meine Ehre. Nicht deine, nicht unsere, nicht meine. Es ist seine Ehre. Alles, was passiert hier mitten unter uns in seinem Namen, ihm gebührt dafür die Ehre. Und wir alleine aus uns heraus können nichts tun. Ich bin hier mitten unter euch. Seht, kauft meine Augensalbe von mir. Öffne eure Augen, öffne eure Ohren. Ich sitze zur Rechten des Vaters und meinen Heiligen Geist habe ich euch gesendet. Er ist mitten unter euch, um euch zu verherrlichen. Ihr seid meine Braut. Ihr seid berufen, um euch zu erheben. Nehmt ihr das an? Sehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Darf ich tun, was auf meinem Herzen ist? Ich habe dich berufen, hinzugehen. Ich habe euch berufen, hinzugehen und meine Werke zu tun in meinem Namen. Kranke zu heilen, Festungen und Vernünfteleien zu durchbrechen, Dämonen auszutreiben. Siehe, wie lange muss ich noch warten? Und er ist hier, er ist da. Ich danke ihm, wie er das heute, was im Gottesdienst zu glauben ist, wie er das zusammenfügt, wie er redet, wie er ringt. Und er will uns wachrütteln und sagen, ich bin in dir. Ich bin auf dir. Du bist Träger, du bist Trägerin meiner Herrlichkeit. Du kannst kein Christ sein ohne Christus in dir. Du kannst kein Christenleben führen ohne ihn. Und alles, was du daneben lebst, ist Fleisch. Und alles Fleisch ist am Kreuz gestorben. Es lebe nicht mehr ich, sondern Jesus Christus lebt in mir. Und das ist dieses Ringen und dieses Weben und Arbeiten vom Heiligen Geist hier mitten unter uns in dir. Und er sagt, wie lang muss ich noch warten, dieses Werben, dieses Anklopfen, dieses Locken aus deiner Felsspalte heraus, aus dieser Dunkelheit, aus dieser Wüste heraus. Und diese Wüsten, wie der Uli schon gesagt hat, die sehen so unterschiedlich aus. Wo richtest du dein Augenmerk drauf? Auf was fokussierst du dich? Um was drehen sich deine Gedanken die ganze Zeit? Und er sagt, komm raus aus dieser Felsspalte. Ich bin in dir. Und ich möchte, dass du mich rauslässt und dass du mich nicht mehr begrenzt. Ich möchte, dass du diese Vernünfteleien, diesen Verstand, dass der schweigen muss und dass mein Wort deine Gedanken werden, dass du mein Wort sprichst in deine Umstände hinein und in die Umstände um dich herum. Dass du durchbrichst, dass diese Vernünfteleien sich unterordnen müssen unter den Gehorsam Jesu Christi. Und dafür danke ich dir, Heiliger Geist, dass du jetzt hier bist und dass du kommst und auch dieses Feuer, so wie Elia drum gebeten hat, dass du mit diesem Feuer kommst und dass du dieses Feuer ganz neu anzündest, hier mitten unter uns. Ja. Nicht aus uns heraus, sondern du, weil du es auf dem Herzen hast. Und dazu laden wir dich ein, Heiliger Geist, dass du jetzt kommst, dass du jetzt Freisetzung schenkst, dass du jetzt Offenbarung und Erkenntnis schenkst, wo wir uns zu sehr um uns selber drehen, wo wir zu sehr unseren Zielen hinterherjagen. Es können auch religiöse Ziele sein. Heiliger Geist, wir geben dir alle Ehre. Und wir danken dir, dass du in uns Wohnung genommen hast. Und wir danken dir, dass jetzt eine neue Stufe kommt, eine neue Ebene. Und dass du kommst und dass du dein Werk hier mitten unter uns tust. In Jesu Namen. Amen.
Amen.